Ja, ich wünsche euch gesegnete, frohe Weihnachten. Freue mich für die treue Schar, die da ist. Gestern saß ich dort hinten, alles voll, auch im Nebenraum waren mehrere Plätze besetzt. War sehr schön, aber ich denke, es hat sich für mich persönlich heute schon deswegen gelohnt, hierher zu kommen. Einmal wegen dem schönen, inhaltsreichen Lied, was wir gehört haben. Die Gnade Gottes ist ja erschienen, das ist ja auch ein Thema zu Weihnachten. Und bedanke mich auch herzlich für die Pralinen, für die kostbaren Pralinen, die ich in meinem Fach vorgefunden habe. Passen gerade so genau rein. Dankeschön. Ja, es ist Weihnachten. Das Fest der Besinnung, der Freude, der Begegnung. Irgendwie ist dieses Jahr aber alles etwas anders. Und wenn man so hineinschaut, dann ist das Hauptthema nicht einfach nur Weihnachten momentan, sondern irgendwie auch immer Corona. Davon will ich so gut wie gar nichts sagen. Nur eins merke ich, die Zeit hat sich irgendwie verändert. Viele, viele Menschen haben Angst vor der Zukunft, wissen nicht, was auf uns zukommt. Und wie gut, wenn wir als Kinder Gottes doch einen inneren Frieden haben, den allein der Jesus Christus schenken kann. Dieser innere Friede, der auch unabhängig ist davon, was äußerlich passiert. Ja, die Menschheit ist vielleicht spontan oder momentan in einer ihrer größten Krisen. Aber irgendwie wird versucht, Rettung zu finden. Ich habe vor ein paar Tagen im Internet die Überschrift gelesen, kam mir so ins Auge, die Rettung ist nahe. Da dachte ich, oh, das muss ich mir mal durchlesen, ob da von dem Herrn Jesus die Rede ist. War leicht enttäuscht, es war von der Impfung die Rede, die jetzt in Kürze oder ab jetzt scheinbar möglich ist. Gut, Menschen versuchen, das Bestmögliche zu machen. Ich will nicht weiter von Corona reden, ich will von Jesus Christus reden, von dem, der das Licht der Welt ist. Dazu möchte ich, bevor ich noch bete, zwei Bibelverse nennen. Einmal Johannes 16, Vers 33, da sagt der Jesus selber, in der Welt habt ihr Angst, trifft ja 100% zu, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Wir Kinder Gottes dürfen Mut schöpfen, denn wir sind auf der Seite Jesu. Und für diejenigen, die vielleicht noch die letzte Predigt am Sonntag im Ohr hatten, wo es darum ging, dass der Jesus auf dem Wasser ging, den Petrus rettete, da sagte er zu ihm, sei guten Mutes, ich bin es, fürchte dich nicht. Sei guten Mutes, nicht wegen der oder der Situation, sondern weil Jesus, das Licht der Welt, da ist. Herr Jesus, und dich beten wir an, danken dir, dass wir auch heute Weihnachtsgottesdienst feiern dürfen. Danke, dass wir dein Wort hören dürfen, dass der Heilige Geist es uns aufschlägt, auföffnet und dass wir getrost weiter den Weg gehen dürfen, dass wir wissen, alle Dinge geschehen uns zum Besten und wir werden dir begegnen. Bitte segne auch die Geschwister, die heute nicht da sind, die vielleicht gerne gekommen wären, auch die, die krank sind, möchtest du sie besonders bewahren und segnen. Amen. Ich beginne im Johannes Kapitel 1, werde heute doch aus verschiedenen Bibelstellen etwas weitergeben. Da heißt es in Johannes 1, Vers 14, und das Wort wurde Fleisch. Wir wissen, denke ich, als Bibelkenner, dass damit der Jesus Christus gemeint ist. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Da möchte ich dich weiter fragen, hast du seine Herrlichkeit gesehen? Das ist, denke ich, das heutige Thema. Hast du seine Herrlichkeit gesehen? Das Wort wurde Fleisch, wir lesen es am Anfang des Evangeliums von Johannes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Das heißt, Jesus Christus, der in diese Welt gekommen ist, er existierte nicht erst, seitdem er hier in diese Welt gekommen ist, sondern er war bei Gott und er ist letztendlich Gott. Er war von Anfang an. Dieses war im Anfang bei Gott und alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. Jesus Christus, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, alle drei an der Schaffung der Welt beteiligt. Hast du seine Herrlichkeit gesehen? Johannes, der das hier schreibt, war ein ganz Vertrauter von dem Herrn Jesus. Ja, er hat die Herrlichkeit Gottes leibhaftig miterlebt. Immer wieder war er 3,5 Jahre an seiner Seite und hat Gewaltiges erlebt. Gott wurde Mensch. Ja, das bezeugt er. Aber wie sieht es heute im 21. Jahrhundert aus? Können wir diese Herrlichkeit sehen? Im Römerbrief schreibt der Apostel Paulus im Kapitel 1, Abvers 20, sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten. Es wird deutlich, Gott, zumindest ich habe ihn noch nie buchstäblich gesehen, aber sein unsichtbares Wesen, das kann man durchaus wahrnehmen, wenn man hineinschaut in diese Welt. Ich habe neulich ein Bild gesehen von mehreren Schneeflocken. Meine Tochter ist ziemlich begabt im Malen, hat wunderschöne Schneeflocken gemalt und irgendwie habe ich das Bild gesehen. Eins hatten sie alle gleich, 6 Zacken. Aber doch war jede Schneeflocke ganz anders. Unter einem Mikroskop kann man das sicherlich auch erkennen, diese herrlichen Eiskristalle. Keins gleicht wirklich haargenau dem anderen. Gott ist ein unwahrscheinlich wunderbarer Künstler. Wir können es im Kleinen sehen, wir können es im Großen sehen. Wenn wir vielleicht die Gebirge betrachten, schneebedeckte große Gebirge, wenn wir das Meer betrachten, unendliche Meer. Gott ist der Schöpfer aller Dinge. Und man kann aus dem Geschaffenen schließen, wie Gott ist. Groß, allmächtig, ohne Grenzen. Das kann jeder erkennen. Selbst ohne in die Bibel hineinzuschauen, erwartet Gott, dass wir erkennen aufgrund der Schöpfung. Ja, es muss einen Gott geben, der anbetungswürdig ist. Ein wunderbarer Künstler, ein meisterhafter Architekt. Das bestätigt auch das Alte Testament. Im Psalm steht geschrieben, Psalm 8, das ist ein Psalm von David. Ich schlage es mal auf. Wenn ich anschaue dein Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du sein gedenkst und des Menschen Sohn, dass du dich um ihn kümmerst? David, der König Israels, betrachtete den Himmel, betrachtete die Schöpfung und kam ins Staunen. Und dann kam ihm diese Frage auf, wenn ich dieses riesige, wunderbare Weltall betrachte, was ist der Mensch? Von der Größe her gesehen, weniger als ein Staubkorn. Und doch, was ist der Mensch, dass du sein gedenkst? Gott gedenkt uns Menschen. Das ist außergewöhnlich. Wir können durch das Betrachten der Schöpfung erkennen, dass es Gott gibt. Aber kennen wir dadurch Gott wirklich schon persönlich? Sind wir deswegen mit ihm per Du? Ich habe vor 1-2 Wochen mit meinem knapp 6 Jahre alten Enkel Fußball gespielt. Das heißt, wir haben so auf unserer Terrasse so jeweils 2 Stühle genommen, die rechts und links von uns standen. Das waren unsere Tore. Und dann haben wir hin und her gekickt. Und naja, ich schieße, der Enkel konnte ihn nicht halten. Und ich sage, Tor, klares Tor. Und er sagt, nein, nein. Ich sage, wieso nein? Ja, der war zu hoch. Na gut, er ist natürlich noch ziemlich klein. Ich sage, na, ich glaube, der war drin. Nein, glaub mir doch. Und wenn du nicht glaubst, dann frag doch Gott. So sind Kinder. Sind wir so mit Gott per Du? Ich wusste sofort, als das er sagte, das muss ich hier mal anbringen. Es ist tatsächlich so, der Mensch ist ein denkendes Geschöpf, das hat Gott so eingerichtet. Er hat uns zur Krone der Schöpfung gemacht. Und im Prediger, was von Salomo geschrieben steht, heißt es in Kapitel 3, alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Gott hat dem Menschen, egal auf welchem Erdteil er lebt, egal zu welchem Zeitpunkt er lebt, er hat ihm die Ewigkeit ins Herz gegeben. Der Mensch ahnt, oder soll ich sagen, weiß eigentlich im tiefsten Inneren, es ist mehr als diese 70, 80 Jahre im günstigen Fall. Da muss es etwas geben, was über dieses Leben hinausgeht. Der Mensch stellt sich die Frage, woher und wohin? Was ist der tiefere Sinn? Und da sollte er als Antwort erkennen, ja, es gibt einem, dem werde ich begegnen, dem allmächtigen Gott. Gibt es einen Gott? Ja, wir können ihn nicht so anfassen, nicht sehen. Gott ist Geist, so lesen wir es in Johannes 4. Und er ist außerhalb unserer menschlichen Wahrnehmung. Mit unseren 5 Sinnen können wir ihn so nicht wahrnehmen. Aber er ist real. So wie der Virus in dieser Welt real ist, obwohl wir ihn mit bloßem Auge nicht sehen, aber die Auswirkungen erkennen wir. Er hat uns Menschen als sein Gegenüber geschaffen. Und Gott will uns begegnen. Da sind wir beim Thema Weihnachten. Gott will uns begegnen, will uns mit einer erfahrenen Beziehung beglücken. So wie es mal ursprünglich gedacht war vor dem Sündenfall, wo Gott mit den Menschen wandelte. Und Gott hat uns nicht aufgegeben. Er ist zu uns gekommen. Am Anfang des Hebräerbriefes heißt es, nachdem Gott vielfältig und auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern geredet hat, in den Propheten, hat er am Ende dieser Tage zu uns geredet. Durch wen? Durch seinen Sohn, den er zum Erben aller Dinge eingesetzt hat, durch den er auch die Welten gemacht hat. Er, der Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und Abdruck seines Wesens ist und alle Dinge durch das Wort seiner Macht trägt. Jesus ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit. Hast du seine Herrlichkeit gesehen? Sagt er nicht einmal, wer mich sieht, der sieht Gott, der sieht den Vater? Gott möchte nicht Abstand zu uns halten, wie es unsere jetzigen Regeln uns vorschreiben. Wir brauchen vor ihm auch keine Maske tragen. Er kennt uns durch und durch. Er möchte mit uns per Du sein. Sind wir es mit ihm? Gott kam als Mensch in diese Welt. Wer es nicht glaubt, der könnte sich nachher mal meine Postkarte anschauen, die ich irgendwie erhalten habe. Da steht drauf, mein Sohn hat Geburtstag. Frohe Weihnachten, Gott. Das feiern wir heute. Gott ist in diese Welt gekommen. In Galater 4, Vers 4 steht geschrieben, als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter dem Gesetz, damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Damit du und ich die Sohnschaft empfingen. Egal, ob du männlich oder weiblich bist. Als die Zeit erfüllt war, als eine ganz bestimmte, von Gott festgesetzte Zeit war, das sind jetzt gut 2000 Jahre her, da sandte er seinen Sohn. Ich kann mir vorstellen, wie dieser Ratschluss Gottes da war, ähnlich als der Mensch erschaffen wurde, wo es heißt, lasset uns Menschen machen nach unserem Bilde, der dreieinige Gott. So war auch längst der Ratschluss erfolgt. Ja, Jesus sagte, ich gehe. Ich bin bereit, diesen Weg nach unten zu gehen, im Gehorsam bis zum Tode, ja, bis zum Tode am Kreuz. Als diese Zeit jetzt gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn. Ja, und er wurde geboren von einer Frau, heißt es hier. Ich glaube, da können wir uns auch alle mit hineinnehmen. Vielleicht erinnern wir uns nicht mehr so ganz genau an unsere Geburt. Aber ich denke, auch wir sind ganz normal geboren worden. Und doch war die Geburt Jesu so ganz anders. Lange, lange bevor er kam, Jahrhunderte vorher, wurde seine Geburt in vielfältigster Weise schon in den Propheten angekündigt. Sein Geburtsort stand längst fest, Bethlehem, dieser kleine Ort, Micha 5, Vers 1. Und auch eine weitere Besonderheit, er ist doch anders geboren als du und ich. Nämlich von einer Jungfrau, von der Jungfrau Maria, gezeugt durch den Heiligen Geist. Das gehört zum rettenden Glauben an den Herrn Jesus dazu, dass seine Geburt, seine Zeugung und Geburt einzigartig ist. Wenn wir sein ganzes Leben betrachten, es ist eigentlich einzigartig. Diese gut 30 Jahre, die er hier war, nicht annähernd hat irgendein Mensch so viel bewirkt, verändert, wie der Herr Jesus Christus, der als das Licht in diese Welt kam. Sein Tod, auch vorausgesagt, obwohl es damals die Todesart noch gar nicht gab. Seine Auferstehung, all das gehört dazu, zu der Einzigartigkeit von Jesus Christus. Äußerlich als Mensch empfunden, jedoch ohne Sünde, weiß er um all unsere Not. Er kann sich in unsere Lage hineinversetzen. Er wusste auch, was es bedeutet, Hunger zu haben, Durst zu haben. Ja, das war die menschliche Seite von Jesus. Auf der anderen Seite haben seine Wunder, seine Predigt in Vollmacht, da sollten doch die Soldaten ihn gefangen nehmen und kommen ohne ihn wieder. Undenkbar eigentlich. Ja, warum habt ihr den nicht gebracht? Noch nie hat einer so geredet wie er. Das ist die andere Seite, dass Jesus Gott war. 100% Mensch, 100% Gott, beides gleichzeitig hier auf Erden. Und er ist gekommen, um zu zeigen das Wesen des Vaters, aber noch viel, viel mehr. In der Welt habt ihr Angst, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und wenn wir hier mal hinschauen, dann lesen wir, dass der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, weil er am Kreuz überwunden hat. In Johannes 14, Vers 9, ich glaube, ich hatte es eben schon mit eigenen Worten gesagt, steht ja geschrieben, Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Man kann seine Herrlichkeit sehen. Man kann ihm begegnen. Aber Gottes Sohn kam nicht nur, um zu zeigen, wie der Vater ist, nicht nur, um seinen Willen uns Menschen kundzutun, auch nicht, damit wir hier auf Erden ein besseres Leben führen, geschweige denn Wohlstandsevangelium oder sonst irgendetwas, sondern wozu kam der Jesus in erster Linie? Er kam, um uns zu retten. Er kam, um uns zu retten, Lukas 2, Vers 11, denn euch ist heute ein Retter geboren, der ist Christus, der Herr. Christus, der Herr, ist der Retter. Warum? Warum musste Jesus kommen? Weil jeder Mensch verloren ist. Jeder Mensch, der in diese Welt hineingeboren wird, ist auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt. Und dazu musste jemand kommen, der als Tür fungiert wo wir hindurchgehen können auf den schmalen Weg, der ins ewige Leben führt. Und dieser eine ist Jesus. Sein Name Jesus heißt Retter. Jesus, der Christus. Christus heißt der Gesalbte. Und ein weiterer Text im Lukas 19, Vers 10. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ich finde, eine der bekanntesten Stellen der Bibel ist Lukas Kapitel 15. Ein Prediger nannte es einmal die goldene Seite der Bibel. Dreimal geht es um Verlorenheit. Das eine Schaf, was sich verirrt hatte, der eine Groschen und der verlorene Sohn. Jesus ist gekommen, um uns Verlorene zu suchen und zu retten. Und als er das Schaf gesucht hatte, was einfach aus der Herde sich entfernt hatte, da hat er das Schaf nicht ausgeschimpft. Er hat es auf seine Schultern getragen und nach Hause gebracht. Solch einen Retter haben wir. Jesus, den Sohn Gottes. Wir sind, so nennt es die Bibel, verloren. Wir leben in der Finsternis. Wir gehen in die Irre. Deswegen war es so wichtig, dass jemand gekommen ist. Denn all unsere Ernsthaftigkeit, Gutes zu tun, vielleicht religiös zu sein, gute Werke zu tun, all das berechtigt uns nicht, die Ewigkeit im Himmel zu verbringen. Nein, wir sind von Grund aus verdorben, sündig. Und da musste jemand in unsere Finsternis hineinkommen, um uns ans Licht zu holen. Er, der das Licht der Welt ist. Er, der die Mauer, die zwischen Gott und uns Menschen ist, durchbrochen hat. Die Sündenmauer, die wir von uns aus zu ihm hin nicht durchbrechen können. Jesus hat es getan, der aus der Herrlichkeit in die Niedrigkeit kam. Aber warum sind wir eigentlich so verloren? Römer 6, 23 heißt es am Anfang, der Lohn der Sünde ist der Tod. Wisst ihr, wie hoch die Sterblichkeitsrate auf der Welt zurzeit ist? 100%. Warum? Weil jeder Sünder ist. Und der Lohn der Sünde, die Konsequenz unserer Sünde, ist der Tod. Und Tod heißt nicht für immer ausgelöscht, sondern Trennung, Trennung von Gott, die hier schon beginnt und die sich in der Ewigkeit für immer fortsetzt, wenn wir in diesem Zustand bleiben. Und in Jesaja 59, Vers 2 heißt es ähnlich, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott. Und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er euch nicht hört. Ja, es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht, Hebräerbrief. Das heißt, was der Mensch sät, wird er ernten. Wenn wir in diesem Leben ohne Gott gehen, wenn wir uns an den Dingen dieser Welt erfreuen, ohne unsere Hauptaufmerksamkeit auf Jesus zu richten, dann werden wir das ernten. Das hatte der Apostel Paulus bekannt, der ursprünglich die Christen verfolgt hat. Und er konnte dann sagen, nachdem er eine echte Hinwendung zu Gott erfahren hatte durch Jesus Christus, dass Gott die erste Stelle seines Lebens einnimmt. Ist das bei uns auch so? Ich wünsche es mir. Gottes Herrlichkeit können wir erfahren. Und es ist wichtig, denn sonst kommen wir ins Gericht. Vielleicht eine kleine Geschichte dazu. Vor langer Zeit fuhr ein Kapitän mit seiner Mannschaft übers Meer. Eine weite, weite Strecke lag vor ihnen. Und eines Tages sagte jemand zu dem Kapitän, Herr Kapitän, ich habe festgestellt, irgendjemand macht sich an unserem Proviant zu schaffen. Da fehlt Proviant. Und sie wussten, Der Kapitän wusste es. Der Proviant ist knapp für diese lange Reise. Da darf keiner was klauen. Er ließ die ganze Mannschaft antreten und sagte mit klaren, deutlichen Worten: Wenn unter euch irgendeiner erwischt wird beim Klauen vom Proviant, der wird eine sehr schwere Strafe erleiden. Das Wort des Kapitäns. Wenige Tage später kam wieder eine Gruppe von Menschen zu ihm und sagte: Captain, wir haben die Person erwischt, die sich wieder am Proviant zu schaffen gemacht hat, die wieder was geklaut hat. Was soll mit ihr geschehen? Der Kapitän sagte: Das gibt's doch nicht. Wer war das? Es ist Ihre Frau Mutter, Herr Kapitän. Auf dieser Reise hatte seine Mutter, seine ältere Mutter, ihn begleitet. Und er hatte angeordnet, der Kapitän, 30 Peitschenhiebe. Und er überlegte: Wenn ich meiner Mutter diese 30 Peitschenhiebe gebe, wie ich gesagt habe, das wird die nicht überleben. Er liebte seine Mutter. Aber er hatte sein Wort als Kapitän gegeben. Was sollte er jetzt machen? Die Mannschaft guckte ihn gespannt an. Wie würde er entscheiden? Der Kapitän überlegte kurz und dann sagte er: Die Strafe soll vollzogen werden. Man hat seine Mutter an den Mast angebunden und in dem Moment, wo die Peitschenhiebe anfingen, stellte er sich schützend vor seine Mutter und empfing stellvertretend für sie die Strafe. Das hat Gott für uns getan. Gott ist kein Lügner, er kann nicht sagen, so passiert's und dann passiert's nicht. Aber Gott hat einen Ausweg gefunden. Unser Herr Jesus Christus war bereit, die Strafe für uns, für dich und mich auf sich zu nehmen. Er, der selbst ohne Sünde war, war in diese Welt hineingekommen. Dazu war er geboren, um zu sterben, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, um einen Ausweg aus der Verlorenheit aufzuzeigen. Das ist vielleicht das gewaltigste Geschenk, was wir zu Weihnachten, aber auch zu jedem anderen Tag erleben dürfen. Gott möchte uns retten. Er bietet uns das Gnadengeschenk an in Jesus Christus. Denn Gott bestraft nicht zweimal. Er hat die Schuld der Welt, auch deine und meine Sünde, am Kreuz bereits gezahlt. Und als Johannes der Täufer Jesus sah, sagte er: Siehe, das ist das Lamm Gottes, welches die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt. Dazu noch einige Gedanken aus dem Römerbrief, Kapitel 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, als wir noch Sünder waren, für uns gestorben ist. Vers 12. Darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben. Er macht das auch einmal so deutlich, der Apostel Paulus. Sowohl das Volk Israel, welches das Gesetz hatte, und da gab es viele religiöse Menschen drunter, als auch die Heiden, die das Gesetz gar nicht hatten, sie sind alle verloren. Von uns aus können wir uns nicht erretten. Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod. Ich erwähnte es schon, aber es geht weiter, dieser Satz. Die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Ja, die Rettung ist nah, die ewige Rettung. Wir müssen erkennen, wie wichtig es ist, die Geburt Jesu, sein Leben und sein Tod in eins zu sehen. Es gehört alles zusammen. Das eine ohne den anderen wäre gar nicht möglich. Krippe, Kreuz und Krone gehören zusammen. Am Ende ist er auferstanden und wieder aufgefahren zu seinem Vater und er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. um auch das Weitere, was das Wort Gottes uns sagt, zu erfüllen. Zunächst kam er als Retter, als das Lamm Gottes. Er wird wiederkommen als Richter. Gehen wir in den 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ab Vers 12. Wenn aber gepredigt wird, dass Christus aus den Toten auferweckt sei, wie sagen einige unter euch, dass es keine Auferstehung der Toten gebe? Wenn es aber keine Auferstehung der Toten gebe, so ist auch Christus nicht auferweckt. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist also auch unsere Predigt inhaltslos auch euer Glaube. Zu diesem rettenden Glauben an Jesus Christus, dass er wirklich der Sohn Gottes ist, gehört auch dazu, dass wir innerlich überzeugt sind. Jesus lebt, er ist auferstanden. Und das ist ja auch logisch, er selber war ohne Sünde und so konnte der Tod ihn nicht halten. Im gleichen Kapitel, Vers 20 bis 23, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, Adam, so auch durch einen Menschen, Jesus, die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder nach seiner eigenen Ordnung. Und der Erstling ist Christus und dann die, die ihm angehören. Er starb für uns als der gute Hirte, der sein Leben für seine Schafe geopfert hat. Das müssen wir wissen, das müssen wir verstehen. Der Heilige Geist möchte uns das aufschließen. Johannes 17 macht das deutlich, wie wichtig es ist, dass wir verstehen, wie Gott ist, was er ist. Und der Heilige Geist und das Wort Gottes tragen wesentlich dazu bei, dass wir es begreifen und erkennen können. Johannes 17, Vers 3, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, wie geht's weiter? Weiß es eine? Ja, das kommt dann. Ich sage es nochmal, dies ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Der Jesus hat das Werk vollbracht. Haben wir seine Herrlichkeit gesehen? Ja, was ist die Motivation Gottes gewesen für diesen Rettungsplan? Ich glaube, ihr wisst es. Es ist diese einzigartige Liebe zu uns Menschen, obwohl wir eigentlich nichts Liebenswürdiges vorweisen können. Es ist fast unbegreiflich. Das alles tat Gott aus Liebe zu uns verlorenen Menschen. Dazu kam er als das Licht in diese Welt, um uns aus der Dunkelheit zu sich zu führen. Bist du bereits im Licht? Was können wir dann tun? Wenn Gott so etwas für uns getan hat, was können wir dann tun? Können wir so weiterleben wie bisher, vor unserer Bekehrung? Doch wohl kaum. Wir können, wenn wir dieses Gnadengeschenk Gottes angenommen haben, doch nur darauf reagieren, indem wir Gott wieder lieben, der uns zuerst geliebt hat. Das heißt, wir können im Geist Gottes, wenn wir das erkennen, nur unsere Schuld und Sünde bekennen und sagen, ja, wir haben bisher ohne dich gelebt. Wir haben dieses und jenes gemacht. Aber danke, dass du gekommen bist, um meine Schuld zu bezahlen. Und ich darf jetzt einen Neuanfang in dir tun. Gibt es jemanden unter uns, der das noch nicht getan hat? Heute am Weihnachtstag, das wäre doch eine gute Möglichkeit, die Herzenstür Gott zu öffnen und ihn um Vergebung zu bitten und ihn hineinzulassen in unser Leben, damit er aus unserem Leben etwas zu seiner Ehre macht. Wenn wir den Herrn Jesus als unseren Herrn und Retter aufnehmen, erfahren wir ein neues, ein sinnerfülltes Leben. Zweiter Korinther, Kapitel 5, 14 und 15. 2. Korinther 5, ab Vers 14 heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Bist du in ihm auferstanden, siehst du seine Herrlichkeit? Dann lebe für ihn. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, 17 und folgende. Alles aber von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, nämlich, dass Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, ihnen ihre Übertretung nicht zurechnete und in uns das Wort von der Versöhnung gelegt hat. So sind wir nun Gesandte an Christi statt, indem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, das, was Jesus hier auf Erden getan hat, das ist jetzt unsere Aufgabe, die wir Kinder Gottes sind. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Welch eine Botschaft, welch eine Freudenbotschaft. Den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Wir sind Gottes Gerechtigkeit geworden in ihm. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Ja, es ist ein Familienfest, man könnte manche Attribute noch nennen, aber in erster Linie ist es der Geburtstag unseres Herrn. Er ist in diese dunkle Welt gekommen. Er sagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Und die, die ihn aufgenommen haben, zu denen sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Wir haben eine Botschaft, die wir nicht unter den Scheffel stellen sollen, sondern in einer Zeit, wo viele unter dieser Krise leiden und der ein oder andere vielleicht noch offen wird, da dürfen wir das herrliche Evangelium weitersagen. Wenn hier eine Kerze stehen würde, die würde leuchten, und hier würde eine Kerze stehen, die nicht leuchtet. Die leuchtende Kerze wäre ein Bild für den Herrn Jesus. Was kann passieren, damit diese andere Kerze, die vielleicht ich darstelle, leuchtet? Beispielsweise, indem ich diese Kerze nehmen würde und sie entzünden lasse von der Kerze von Jesus Christus. Wir können uns nicht selbst entzünden, nicht durch Meditation oder sonst irgendetwas, sondern indem wir zu Jesus kommen, der das Licht der Welt ist. Wenn wir von ihm entzündet werden, dann sind wir Licht und dürfen unsere Umgebung erhellen. Und die Menschheit, sie sehnt sich nach Geborgenheit, nach Licht und Wärme, nach Begegnung. Er möchte, dass wir ihn bezeugen. Und ich möchte abschließend sagen, was hindert dich daran, dich aufzumachen und Licht zu werden? Werde Licht und verkündige die gute, einzigartige Botschaft von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen.